Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering und dem Schwerpunkt Ostafrika, besonders Tansania. Schön, dass Sie dabei sind. Sie erfahren gleich mehr über ein ganz besonderes Wohnexperiment auf der Trauminsel Sansibar. Multikulti-Wohnen mit Meerblick. Hört sich nicht schlecht an. Vorher aber noch zum Aktuellen, und das heißt in diesen Zeiten die Corona-Krise. Afrika ist nicht gleich Afrika, zeigt sich auch hier. Während sich Südafrika im kompletten Lockdown befindet und strenge Ausgangssperren bestehen, sind weiter nördlich in Tansania kaum Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu spüren. In Südafrika gibt es rund 2500 bestätigte Infizierte, in Tansania gerade einmal 50. Mein Kollege Philipp Lämmerich, der viel in Ostafrika unterwegs ist, wollte wissen, wie unterschiedlich die Menschen gerade diese Zeit erleben, und hat seine Freunde per WhatsApp-Telefonchat kontaktiert, und zwar in Tansania und in Südafrika.
My name is Goodluck Paul, a freelance journalist based in Dar es Salaam.
My name is Karen Mundera and I'm a freelance journalist based in South Africa, Johannesburg. Also a journalism lecturer at
the same time. I feel bad when I hear cases from other countries, you know.
Es ist traurig zu hören, wie die Situation in den USA, in Italien, in einigen europäischen Ländern ist. Das macht mir Angst davor, dass es auch hier schlimmer wird. Ich hoffe, so weit kommt es nicht.
Things cannot get bad, unlike other countries.
Everybody is stuck at home basically, and we are also working from home.
Jeder ist zu Hause eingesperrt. Ich arbeite auch von zu Hause aus. Ich lebe zusammen mit meiner Schwester in Illovo, einem Vorort von Johannesburg. Wir haben einen Blick über die Skyline der ganzen Stadt. Aber ja, es ist eine schnucklige Einzimmerwohnung für uns beide.
Welchen Eindruck habt ihr vom Gesundheitssystem in euren Ländern? Ist es vorbereitet auf größere Zahlen von Infizierten?
In Südafrika funktioniert alles bislang recht gut. Ich habe noch nichts davon gehört, dass die Gesundheitsversorgung fehlt. Probleme gibt es in Gegenden, in denen sich die Leute das nicht leisten können. Die öffentlichen Krankenhäuser sind sehr viel stärker unter Druck als die privaten.
Das Gesundheitssystem in Tansania ist nicht besonders vielversprechend, gerade wenn man es mit anderen Ländern wie den USA oder Italien vergleicht, die jetzt schon unter der Pandemie leiden. In manchen Regionen gibt es gar keine Krankenhäuser. Wenn sich die Situation verschlechtert, wird das unangenehm.
Beide Länder sind ja auch Tourismus-Hotspots für Europäer. In Südafrika ist quasi die gesamte Wirtschaft zum Erliegen gekommen und damit natürlich auch der Tourismus. Aber wie stark macht sich der Wegfall des Tourismus denn in Tansania bemerkbar?
Normalerweise kommen Millionen Touristen hierher und besuchen den Kilimanjaro, den Ngorongoro-Krater, Sansibar. Jetzt geht nichts mehr. Dabei ist Tourismus einer der wichtigsten Sektoren der tansanischen Wirtschaft. Lokaler Tourismus kann das nicht auffangen. Die Tansanier können sich ja frei bewegen, aber sie ersetzen die ausländischen Touristen natürlich nicht. Deswegen ist der Tourismus sehr stark betroffen.
Wie schätzt ihr die Lage im informellen Sektor ein, also bei Straßenverkäufern, bei Dienstleistern und so weiter?
Menschen mit höherem Einkommen konnten sich im ganzen Land sehr gut auf den Lockdown vorbereiten. Schon da hat man die Spaltung der Gesellschaft gesehen. Die Ungleichheit ist einfach sehr groß hier in Südafrika. Manche Familien in Townships leben zu fünft in einer Hütte, zusammen in einem kleinen Raum, wo man nicht einmal Luft zum Atmen hat. Die andere Sache ist, dass kleine ausländische Geschäfte nicht mehr arbeiten dürfen. Nur Südafrikaner haben die Erlaubnis. Also auch hier ist die Gesellschaft gespalten. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat uns die Situation nicht gebracht.
Der informelle Sektor steht gut da bislang. Wenn ein Lockdown kommt, ändert sich das natürlich. Viele Leute hier in Tansania leben von der Hand in den Mund. Wenn sie nicht arbeiten können, haben sie Schwierigkeiten zu überleben. Aber wir bekommen auch internationale Auswirkungen zu spüren. Hier wird viel importiert und bei Importen gibt es starke Preisschwankungen.
There is a price fluctuation which affect business as well.
Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Vorhersagen von Experten darüber, wie sich die Pandemie in Afrika weiter ausbreitet, wie es im Gesamten weitergehen könnte. Welchen Eindruck habt ihr?
Ich glaube, wir sind ganz gut ausgestattet und haben von anderen Krankheiten gelernt, Ebola, Malaria und so weiter. Viele Mitarbeiter im Gesundheitssystem wissen, was zu tun ist, um den Menschen in der Corona-Krise zu helfen.
Ich bleibe auch optimistisch, dass die Situation nicht schlechter wird. Bisher ist das Virus nicht so weit verbreitet wie andernorts. Und es ist spät hierher gekommen. Das gibt uns Zeit, Vorkehrungen zu treffen.
Die Journalisten Goodluck Paul aus Tansania und Karen Vandera aus Südafrika mit ihren persönlichen Einschätzungen der Lage. Die relative Gelassenheit lässt sich vielleicht auch so erklären. In Tansania ist die häufigste Todesursache bei Kindern Malaria. Insgesamt sterben jedes Jahr 60.000 Tansanier an der Krankheit, die von einer Mücke übertragen wird. Und diese Mücke ist eben näher als das Coronavirus. Wobei die Auswirkungen der Corona-Krise natürlich den wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus längst erfasst haben, wie der Kollege Goodluck Paul auch schon erwähnt hat. In Tansania liegt der Kilimanjaro, aber auch der wohl bekannteste Nationalpark Afrikas, die Serengeti. Nur wenige Afrikaner können es sich leisten, auf Safari-Tour zu gehen. Was das Ausbleiben der Europäer, der Chinesen und der Nordamerikaner für die betroffenen Länder bedeutet, darüber berichtet Bettina Röhl.
Eine Aufnahme aus der Zeit vor der Corona-Krise. Eine Elefantenherde hat in der Savanne Halt gemacht. Einige der Tiere fühlen sich womöglich in ihrem Frieden gestört, tröten deshalb. Im berühmten Serengeti-Nationalpark in Tansania zieht eine solche Szene dutzende Safari-Fahrzeuge an, vollgepackt mit Touristen, die ihre langen Teleobjektive in Stellung bringen. So ist das jedenfalls sonst immer, aber auch in der Wildnis ist in diesen Tagen alles anders. Die Tiere haben ihre Ruhe, jedenfalls was Touristen angeht.
Right now, it's all gone down to zero.
Im Moment ist alles auf Null zurückgefahren. Der Tansanier Samir Devi hat ein kleines Safari-Unternehmen. 4 bis 5 Reisegruppen betreut er üblicherweise im Monat. Seine letzte Gruppe hätte vor 4 Wochen kommen sollen und hat gecancelt. Das war der Anfang der Absagen. Inzwischen kommt niemand mehr. Auch Tansania hat nun seine Grenzen geschlossen. Alle Flüge sind eingestellt. Ich habe mit ein paar Hotelmanagern gesprochen. Alle machen zu, sogar in Arusha, dem Drehkreuz für alle Safaris in Tansanias Norden. Also zu den berühmten Zielen Kilimanjaro, Ngorongoro-Krater und Serengeti. Seit Jimex Zeiten ist dieser Park vor allem bei Deutschen beliebt. Für die tansanische Wirtschaft sind die Folgen der Corona-Krise ein harter Schlag. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Arbeitgeber, stellt knapp 10% aller Jobs. Außerdem ist er einer der wichtigsten Devisenbringer für die ansonsten schwächelnde tansanische Wirtschaft. Nicht nur Samir Devi geht davon aus, dass er in den nächsten Monaten kein Geld verdienen wird. Wie er erzählt, gehen ihm jeden Monat 20.000 bis 50.000 US-Dollar verloren. Weil seine Firma klein ist, hat er kaum laufende Kosten, denn statt mit Angestellten arbeitet er mit Honorarkräften. Ich bleibe mit meinen Fahrern, den Trägern für die Bergbesteigung und den Köchen in Kontakt. Alle erzählen mir dasselbe. Sie sitzen zu Hause, weil es keine Arbeit gibt. Sie versuchen, den Verlust ihres Einkommens auszugleichen, indem sie in ihren Herkunftsdörfern Felder bestellen oder ihre kleineren Autos als Taxen vermieten. Und natürlich greifen sie auf alle Ersparnisse zurück, die sie möglicherweise haben. Aber viele, die mit dem Tourismus ihr Geld verdienen, leben von der Hand in den Mund. Das gilt genauso im Nachbarland Kenia, ebenfalls ein beliebtes Reiseziel für Safari-Freunde. Die Krise gefährde nicht nur die Menschen in ihrer Existenz, die vom Tourismus leben, warnt die kenianische Naturschützerin Paula Kahumbu. Das wird massive Auswirkungen auf die Landschaften haben, deren Erhalt von den Einnahmen aus dem Tourismus abhängt. Die kenianischen Wildschutzbehörden und private Naturschutzgebiete sind in einer verzweifelten Situation, weil sie mit dem Tourismus nichts mehr verdienen. Sie können die Ranger nicht bezahlen, die zum Schutz gegen Wilderei patrouillieren. Und es gibt in den Nationalparks ja auch keine Besucher mehr, sodass sich Wilderer frei bewegen können, weil niemand da ist, der sie sehen würde. Gleichzeitig könnte die Zahl der Wilderer steigen, weil die Menschen nichts mehr verdienen. Wer am Rande der Schutzgebiete lebt, könnte sehr versucht sein, dort verbotenerweise auf die Jagd zu gehen, um etwas auf den Teller zu kriegen. Das ist es, was mir Sorgen macht, dass die Corona-Krise massive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und auf den Schutz der Natur und der Wildtiere. Vor allem private Schutzgebiete können ihre Wildhüter und andere Angestellte schon jetzt nicht mehr bezahlen. Um massenhafte Entlassungen zu vermeiden, haben sich einige mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an Stiftungen und andere langjährige Partner im Ausland gewandt. Bleibt die Hilfe aus, müssen die entlassenen Wildhüter vielleicht selbst bald in den Schutzgebieten jagen, um ihr eigenes Überleben zu sichern.
Die einen prognostizieren gerade eine humanitäre Krise riesigen Ausmaßes, sollte sich das Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent ausbreiten. Die anderen sagen nein. Afrika hat viel Erfahrung mit Seuchen wie Ebola oder Cholera und die Bevölkerung ist sehr jung. Das Coronavirus wird Afrika nicht in die Knie zwingen. Hoffen wir mal, das Letztere recht behalten. Wer Tansania als Tourist bereist, der fährt mit ziemlicher Sicherheit auch auf die Trauminsel Sansibar. Dort schießen überall Hotels aus dem Boden, aber auch Wohnprojekte für diejenigen, die beschlossen haben, dort dauerhaft zu leben. Die Bevölkerung auf Sansibar ist gewachsen und ist internationaler geworden. Fumba Town ist eine Stadt vom Reißbrett, eine Wohnsiedlung für 20.000 Menschen verschiedenster Herkunft. Ein Multikulti-Projekt, könnte man sagen, mit Meerblick. Fumba Town soll ökologisch und nachhaltig funktionieren und für alle Schichten der Gesellschaft offen sein, theoretisch. Eberhard Schade war dort.
Genau, hier, das ist der Ukrainer Georgia, mein Nachbar. Und, hi, how are you? Hier daneben wohnen zwei Nigerianer. Nee, sie ist Nigerianerin und er ist aus Kenia. Hier meine direkten Nachbarn, die sind aus London. Und sind aber nur monatelweise immer hier. Die vermieten auch nicht, das ist ihr eigenes.
Dr. Jenny führt durch ihre neue Nachbarschaft. Vorbei an kleinen, wie geklont wirkenden weißen Familienbungalows aus Holz. Aufgereiht wie in einer deutschen Kleinstadtsiedlung, mit sauber asphaltierter Zufahrt und akkuratem Vorgarten. Einige sind bewohnt, viele noch leerstehend, noch gar nicht fertig. Jenny Boreima ist eine junge Ärztin aus Deutschland, die sich in Fumba Town niedergelassen hat. Eine Retortenstadt, die perspektivisch allen offen stehen soll. Ihre kleine Praxis liegt gleich um die Ecke. Dort behandelt sie Fische aus dem Nachbardorf, genauso wie ihre neue Multikulti-Nachbarschaft. Und findet allein deshalb schon, dass die Idee von Fumba Town im Kleinen schon ganz gut funktioniert.
Das ist kein Entwicklungshilfeprogramm, das ist ein kommerzielles Programm, aber trotzdem ist es kommerziell nicht nur für eine bestimmte kleine Gruppe, sondern versucht, diese ganzen rundherum, auch die Dörfer rundherum mitzunehmen. Ne? Das finde ich gut vom Ansatz her.
Wir befinden uns hier auf der Fumba Peninsula.
Der Halbinsel Fumba auf Sansibar vor der Küste Tansanias in Ostafrika. Nur etwa 20 Minuten vom Flughafen entfernt entsteht eine Stadt vom Reißbrett für etwa 20.000 Menschen.
Und wir sind praktisch das erste Projekt, was hier angefangen hat und haben ein Land zur Verfügung gestellt bekommen von der Regierung von 600.000 Quadratmetern, 150 Acre sind das, 1,5 Kilometer Küstenlinie und planen hier circa 3.000 Wohneinheiten.
Die ersten 500 davon sind laut Tobias Diezold verkauft und gebaut. Rund 100 Bewohner darin eingezogen. Die meisten davon sind Ausländer aus Oman, Dubai und Europa. Doch der gelernte Elektroingenieur aus Leipzig, der das Projekt zusammen mit seinem älteren Bruder und dessen Frau leitet, will eigentlich mehr.
Das eigentliche Hauptziel ist, Wohnraum zu schaffen für die lokale Mittelklasse.
Also jenen Teil der Bevölkerung, der in Tansania laut Weltbank in 20 Jahren fast ein Drittel der Bevölkerung ausmachen soll. Den man hier in der mehrmals umzäunten Musterstadt aber noch vergeblich sucht.
Die Mittelklasse kann es sich im Moment noch nicht wirklich leisten, selber hier zu kaufen. Einfach dadurch, dass es keine Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, was wir hauptsächlich als Kundenprofil haben, sind Leute, die das als also kleine Investoren, die sich ein Haus, eine kleine Wohnung oder zwei kaufen und die dann weiter vermieten.
Ein Haus, eine Wohnung oder ein Apartment in Fumbatown ist im Vergleich zu afrikanischen Nachbarländern relativ günstig. Ein Apartment gibt es schon ab 18.000 Euro. Das 65 Quadratmeter Reihenhaus im IKEA-Look, in dem zum Beispiel die Ärztin Jenny Buraima wohnt, für 50.000 Euro. Je näher dran am Wasser, desto teurer wird es.
Genau, das ist jetzt eher das Hochpreissegment hier vorne. Da können wir auch gleich nochmal reingucken.
Das sind Häuser mit bis zu 5 Schlafzimmern. Knapp 200 Quadratmeter über 3 Geschosse für 290.000 Dollar.
Also das ist jetzt hier so ein hochpreisiges Modell, ein 5-Bedroom-Seafront-Haus. Ich stehe jetzt hier im Erdgeschoss, wo ein großer Wohn-Essbereich ist, mit Küche. Dann hat man hinten nochmal, das kann ein Gästetrakt sein, kann aber auch, was hier sehr üblich ist, wo man dann seine Housekeeperin wohnen hat.
Oder sie wohnt in einem der günstigen Studios in Fumbatown zusammen mit ihrer Familie. Dann müsste die Housekeeperin aber auch deutlich mehr verdienen als zurzeit. Verschiedene Gesellschaftsschichten mischen. Auch das will Dietzold. Dass sich diejenigen, die ihren Besitzstand wahren wollen, rundum einzäunen, ist auf Sansibar normal.
It's very safe here. It is,
es ist sehr sicher hier. Der sicherste Platz auf ganz Sansibar.
Safest place with the best people.
Sagt George aus Georgien.
I lived before in Kampala, I lived in Nairobi.
Ich habe vorher lange Zeit in Kampala, in Nairobi, in Nigeria gelebt. Ostafrika war also kein Neuland für mich. Ich habe eigentlich in allen Ländern außer Somalia gewohnt. Sansibar ist ganz einfach ein zauberhafter Ort.
And Zanzibar, because it's a beautiful place.
George hat in Fumbatown ein kleines Apartment gekauft und braucht nicht viel an Infrastruktur, sagt er. Ein Computer, stabiles Internet. George ist ein sogenannter Digital Nomad. Der Georgier handelt mit Tropenhölzern aus West- und Ostafrika, will bald in den Handel mit Algen einsteigen. Er sitzt am späten Vormittag etwas verschlafen im Kweku Kwenu, einem Kioskcafé in einem noch sehr spärlich befahrenen Kreisverkehr, dem einzigen sozialen Treffpunkt in Fumbatown.
Sometimes it feels like it's a social experiment here, you know.
Manchmal fühlt sich Fumba wie ein großes soziales Experiment an. Leute von überall her, die zusammen hier leben sollen. Fast wie ein Psychotest oder sowas. Auf jeden Fall aber ein spannendes Experiment.
Dass er nun schon über ein Jahr auf einer riesigen Baustelle lebt, es nicht so richtig vorangeht mit dem Einkaufszentrum, in dem dann ein Supermarkt, Restaurants, ein Fitnessstudio einziehen sollen, stört ihn dabei weniger. Tobias Dietzold dagegen macht das Warten auf Bausand oder Fenster manchmal schier wahnsinnig.
Ja, aber zum Beispiel die restlichen Fenster für die Mehrfamilienhäuser hier hinter uns, die liegen seit Januar in Mombasa. Und ich hoffe, dass sie nächste Woche tatsächlich endlich mal ankommen. Aber ohne Fenster kann man nicht viel machen, weil den Innenausbau kann man nicht wirklich starten, bevor das Haus nicht zu ist.
Eigentlich müssen wir dahin kommen, alles irgendwann hier auf der Insel zu produzieren, sagt Dietzold. Und deshalb haben auch seine Geschäftspartner Thomas und Saskia Just von der Firma Volkshaus als erstes eine Produktionshalle für die Fertigteile errichtet. Die Halle des Hauptbauunternehmens für Fumbatown liegt hinter dem ersten Sicherheitszaun und grenzt unmittelbar an das kleine Nachbardorf Niamansi. Ein komplettes Haus können wir theoretisch innerhalb von 2 Monaten aufstellen, erklärt Saskia Just. Theoretisch, denn momentan stehen auch hier alle Maschinen still. Wieder einmal heißt es warten. Diesmal nicht auf Holz aus Rumänien, diesmal auf ein Teil für die Wandelemente. In der Zwischenzeit schickt Saskia Just ihre Angestellten in den Innenausbau der Häuser. 80 Sansibaris arbeiten mittlerweile für sie.
Es gibt hier halt noch kein Ausbildungsprogramm in dem Sinne, wie wir es erkennen in Deutschland. Aber natürlich, unsere Leute sind immer mehr ausgebildet und jetzt auch gerade im Innenausbau. Und die Nachfrage nach Hotels, Resorts, Bungalows in jeglicher Richtung ist glaube ich, wirklich groß. Also ich glaube, die werden immer einen Job haben.
Denn der Tourismus auf Sansibar boomt. Mehrere hunderttausende Besucher kommen jedes Jahr auf die Insel und es werden immer mehr. Müll ist dabei, wie fast überall in Afrika, ein Riesenproblem. Am Strand sammeln schon jetzt Touristen freiwillig Flaschen und anderen Plastikmüll ein. Die Macher von Fumba wollen auch deswegen nachhaltig wachsen. Mit einem ausgeklügelten System, bei dem ein tropischer Baum in jedem Vorgarten das Wasser speichert und somit den Grundwasserspiegel konstant hält. Mit Biotonnen und einer Kompostierungsanlage.
Und das ist halt auch am Ende, was wir vielen Leuten hier auch beibringen, auch gerade den Jugendlichen, die hier ausgebildet werden und so weiter. Dieser Kompost ist extrem wertvoll. Da, wenn die lernen, wie man das herstellt, aus Müll praktisch einen Wert zu schaffen, was hier total ungewohnt ist, und den dann eigentlich weiter zu verkaufen in Gartenanlagen und in die Landwirtschaft zurückbringen.
Vor allem aber will Tobias Dietzold, der als Missionarskind in Tansania groß geworden ist und perfekt Swahili spricht, die lokale Bevölkerung einbinden. Denn nur so, glaubt er, verdient das Projekt wirklich den Stempel nachhaltig.
Sämtliche Stellen, die wir ausschreiben, gehen immer zuerst durch ein Dorfkomitee, was wir zusammen mit denen gegründet haben. Da sind Fischer drin, da sind Frauengruppen drin, da sind Jugendgruppen drin, die politischen Parteien sind mit drin. Und alles, was wir hier tun und wie wir auch das Dorf mit integrieren, geht immer durch dieses Komitee. Und das ist extrem wichtig, weil sonst schafft man hier so einen Fremdkörper innerhalb eines bestehenden Systems. Und da muss man ganz stark aufpassen, dass das gut integriert wird, weil sonst ist es auch nicht nachhaltig.
Natürlich waren wir erstmal skeptisch, sagt einer der Dorfältesten, der jetzt einen Job im Sicherheitsdienst hat.
So wie man Großprojekte immer erstmal skeptisch sieht. Aber nachdem das weiter erklärt wurde, wurde es eigentlich recht positiv aufgenommen, weil relativ schnell klar wurde, dass auch die Dörfer davon profitieren können. Vor allem war dann natürlich die Frage der Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist ja nicht nur hier, sondern im ganzen Land ein großes Problem. Und im Sicherheitsbereich kommen hier mittlerweile 75% der Angestellten aus dem Dorf.
Das sagt der Mann aus dem Nachbardorf Niamansi, als Tobias Dietzold, sein Chef, neben ihm sitzt und übersetzt. Andere sind skeptischer, auch wegen des Zauns. Eine Gruppe junger Männer hängt am nächsten Tag vor einem kleinen Gemüseladen rum. Sie warten auf die Fische aus ihrem Dorf und deren Fang. Unter ihnen Ramadan. Er arbeitet für die staatlichen Elektrizitätswerke Sansibars.
Der Zaun ist für die Sicherheit der Bewohner da. Hier im Dorf gibt es aber viele Fischer und die müssen jetzt wegen des Zauns einen Umweg zum Meer machen, können nicht mehr die Abkürzung nehmen.
Ramadan verdient als Angestellter umgerechnet 700 US-Dollar im Monat, zahlt 50 Dollar davon für eine kleine Mietwohnung in Sansibars Hauptstadt Stone Town, wo er zusammen mit seiner Frau und seinem Kind lebt. Und selbst wenn er damit zu den Besserverdienenden in seinem Heimatdorf gehört, ist für ihn ein Apartment in Fumbatown unerschwinglich. Klar sagt er, das mit den Jobs sei gut. Aber auf der anderen Seite gäbe es auch viele im Dorf, die mit den neuen Nachbarn fremdeln.
Ich nenne es mal kulturelle Einmischung, die so ein großes Projekt automatisch mit sich bringt. Viele Leute aus sehr unterschiedlichen Kulturen kommen hierher, haben Kontakt mit Leuten aus dem Dorf. Und das könnte die Kultur innerhalb des Dorfes nachhaltig verändern.
Ramadan ist hin und her gerissen, ob Fumbatown nun eher Fluch oder Segen für seine Leute ist.
Ich glaube, eines Tages wird das eine große Stadt sein. Und es könnte sein, dass die Leute sie mögen, weil es auch das Dorf verändert. Auch wenn sich hier im Dorf natürlich keiner ein Haus in Fumbatown leisten kann. Die Leute, die hier kaufen, kommen aus Oman, aus Katar, London. Sie kommen im Juni und Juli für ihre Ferien. Dann schließen sie ihr Haus hier wieder ab und fliegen zurück.
Etwas aber, das steht für ihn fest, wird wohl noch lange so bleiben.
Richer people there, Fumbatown. No more people there, the village.
Reiche Leute dort, Fumbatown. Normale Leute hier, in unserem Dorf.
Eberhard Schade über Fumbatown auf Sansibar, das Multikulti-Experiment mit Meerblick. Morgen geht es im Podcast der Weltzeit um unser Lieblingsgetränk und um den ständigen Preisverfall der Kaffeebohnen. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.